Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Moin, sagt Friedrichs Flaschenpost, heute mal wieder aus Bremen. Im Politikpodcast aus Norddeutschland geht es heute ums Geld. Genauer gesagt um den frisch verabschiedeten Bremer Haushalt. Darüber spreche ich mit der Bremer SPD-Landesvorsitzenden Sascha Caroline Aulep, die außerdem selbst als bremische Bürgerschaftsabgeordnete über den Haushalt mit abgestimmt hat. Herzlich willkommen, liebe Sascha.
Hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
Ja, der Bremer Landeshaushalt 2020 steht eindeutig im Zeichen der Corona-Krise. Das wird niemanden überraschen. Das Virus und die Schutzmaßnahmen, um seine Ausbreitung zu verhindern, haben unseren Alltag total verändert. Das gilt natürlich auch für Parteien. Und so sprechen wir mit der Landesvorsitzenden auch darüber, wie die Bremer SPD ihre Arbeit unter den Bedingungen der Corona-Pandemie gemacht hat und weiterhin machen wird. Mein Name ist Dietmar Moldhagen und ich bin auch in dieser Folge für die Friedrich-Ebert-Stiftung am Mikrofon von Friedrichs Flaschenpost. Danke fürs Zuhören und der Vollständigkeit halber. Dieser Podcast wird vom Julius-Leber-Forum konzipiert und gesendet. Das ist das Regionalbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung für die Bundesländer Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Liebe Sascha, legen wir los. Und die erste Frage in jeder Sendung ist an jeden Gast traditionell die nach einem Fundstück aus der Schulzeit. Also die Bitte um eine Erinnerung an die Phase deines Lebens, die wir alle anderen auch durchlaufen haben, in der wir unter Umständen für unser weiteres Leben geprägt worden sind. Was hast du für uns aus deiner Schulzeit mitgebracht?
Ja, ich habe rausgekramt die erste Ausgabe einer SchülerInnenzeitung. Wir haben uns Anfang der 80er Jahre zusammengetan zu einer Gruppe, die hieß JGA, Jugend gegen Atomkraft.
Okay. Das klingt und dann haben wir eine,
genau, das war aus Anlass politisiert. Und das ist im Prinzip das, was mich auch geprägt hat. Ich habe in dieser SchülerInnenzeitung einen Artikel geschrieben, der auf Tschernobyl Bezug genommen hat und wo es dann aber auch darum ging, was hat das eigentlich auch für Auswirkungen für Frauen. Also es war einerseits umweltpolitisch kritisch und andererseits aber eben auch schon frauenpolitisch.
Okay, ein Thema, was dich durchaus ja bis heute beschäftigt. Wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen. Spannend, lustig. Wir hatten neulich auch schon mal einen Gast, der eine Schülerzeitung mitgebracht hat. Also scheinbar ist so die Arbeit in der Schülerzeitung durchaus was, was man so dann auch ein paar Jahre später noch erinnert. Vielen Dank für dieses Fundstück. Ja, ich habe es anmoderiert. Sprechen wir ein bisschen über den vor wenigen Tagen erst verabschiedeten Bremer Haushalt. Dieser Haushalt ist insgesamt 5,6 Milliarden Euro schwer und soll natürlich die Folgen der Corona-Krise im Land Bremen abfangen. So ein Haushalt setzt ja aber immer auch politische Schwerpunkte für das Jahr. Daher meine erste Frage, was sind aus deiner Sicht so ein oder zwei besonders wichtige Dinge, aus deiner Sicht besonders wichtige Dinge in diesem Haushalt?
Ja, es ist der erste rot-grün-rote Haushalt, der für Bremen verabschiedet worden ist. Und ich habe in der Bürgerschaft gern zugestimmt, weil ich durchaus auch stolz drauf bin, was wir da alles reingeschrieben und reingepackt haben. Der größte Schwerpunkt, der größte Batzen ist die Zukunft für Kinder in Bremen und Bremerhaven. Also ist der Bildungshaushalt das erste Mal über 1 Milliarde. Und ganz deutlich auch nach dem Grundsatz der Sozialdemokratie Ungleiches auch ungleich zu behandeln. Das heißt, da besonders viel zu machen, wo die Herausforderungen am größten sind. Und ich glaube, das ist der wichtigste Schwerpunkt, der mir auch besonders am Herzen liegt.
Okay, und damit hast du quasi meine zweite Frage auch schon beantwortet. Du hast es gesagt, ne, der erste Haushalt der neuen Regierung, SPD, Grüne und Linke regieren in Bremen zusammen seit der letzten Wahl. Und das ist natürlich ein Koalitionshaushalt, ein Kompromisshaushalt, wo jede Partei was wiederfindet. Die Frage, was ist so aus deiner Sicht besonders sozialdemokratische, würdest du schon sagen, ist das der Bildungsschwerpunkt, dass man gerade dort besonders viel reingibt, wo es besonders nötig ist?
Und genau, das zieht sich wie ein roter Faden durch den ganzen Haushalt, dass wir gesagt haben, wir müssen gucken auf die Menschen vor Ort, was kommt da wie an und da eben auch zu sagen, in den Quartieren, in da, wo die Menschen leben, arbeiten, wohnen, zur Schule gehen, in Vereinen sind, da zu gucken, was wird da konkret gebraucht und dann eben auch zu gucken, in welchen Quartieren, in welchen Stadtteilen tragen die Menschen die größten Päckchen und wie können wir die erleichtern.
Okay, spannend. Du hast in einem Interview mit dem Weserkurier vor einigen Wochen gesagt, die SPD müsse jetzt liefern, insbesondere in den Bereichen Kinder und Bildung, darüber hast du gerade gesprochen, Wirtschaft und Arbeit sowie Wohnen, Sicherheit und Sauberkeit. Vielleicht zu dieser Bereich Wohnen, Quartiere, kannst du da noch was sagen, was jetzt in dem Haushalt ihr beschlossen habt?
Ja, wir haben gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass im Wohnumfeld der Menschen konkrete Projekte auch gemacht werden können. Es gibt dieses Programm Wohnen in Nachbarschaften, wo wir gesagt haben, da muss noch mal mehr Geld rein, wo auch die Bewohnerinnen in den Quartieren mitdiskutieren und mitentscheiden können, was gemacht wird. Oder auch auf der einen Seite offene Jugendarbeit, da Angebote auch zu verstärken. Da sind die Mittel erheblich erhöht worden und auch die Mittel für die ältere Generation, also die aufsuchende Altenarbeit, haben wir auch gesagt, das ist wichtig, dass wir das unterstützen. Das ist das Wohnumfeld. Und natürlich ist es auch wichtig, bezahlbaren, guten Wohnraum hinzukriegen. Und da ist ein Schwerpunkt, der sich nicht nur im Haushalt abbildet, sondern generell die Verantwortung, die unsere kommunalen Wohnungsbauunternehmen da übernehmen. Ja. Und dass wir da eben auch einen Schwerpunkt gesetzt haben, auch mit einer Erhöhung der Sozialwohnungsquote von 25% auf 30% bei Neubauvorhaben.
Okay, man hört schon, wenn man dir zuhört oder man merkt, wenn man dir zuhört, dass tatsächlich da eine ganze Menge an politischen Überlegungen einfließt in so ein Haushalt, dass das nicht einfach nur eine Aneinanderreihung von Zahlen ist, sondern tatsächlich eine ganze Menge an Überlegungen, an Analyse und eben auch an politischen Vorhaben da drin steckt. Der Haushalt ist groß geworden, insgesamt über 5,5 Milliarden. Nun ist Mitte Mai die jüngste Steuerschätzung erschienen, die deutlich niedrigere Einnahmen für Bremen voraussagt, für alle Länder, für alle Kommunen, aufgrund der Corona-Krise natürlich. Muss Bremen nicht eigentlich sparen?
Es ist ja tatsächlich so, dass im Prinzip mitten in die Haushaltsberatungen die Corona-Krise reingeplatzt ist. Und dann alle gesagt haben, oh, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir einen Haushalt mit Einnahmen, von denen wir ausgegangen sind und Ausgaben, die wir wichtig finden für ganz konkrete Sachen und Projekte. Da habe ich gerade schon was zu gesagt. Und jetzt kommt diese Krise mit einerseits massiven Steuerausfällen auf der Einnahmenseite und auf der anderen Seite natürlich die Notwendigkeit, ganz, ganz schnell und kurzfristig die lokale Wirtschaft zu stabilisieren, zu gucken, wo geht es um menschliche Existenzen, was brauchen wir im Gesundheitsbereich, und das sind mehr Ausgaben. Und da war mir als Landesvorsitzende der SPD besonders wichtig, deutlich zu machen, das darf nicht zu Lasten der anderen Projekte und Ausgaben gehen, weil das Falscheste, was man machen kann überhaupt, ist, einer Krise hinterher zu sparen und zu sagen, oh, schwierig, jetzt müssen wir alle Ausgaben drosseln, weil das so eine Krise natürlich verstärkt. Und deswegen finde ich es gut und richtig, dass der Senat dafür eben nochmal einen großen Batzen extra geschnürt hat, gesagt hat, in diesem Haushalt ist der sogenannte Bremen-Fonds drin, in dem einerseits was an notwendigen Ausgaben drin ist und auch die Frage, wie man mit so einer Steuerschätzung umgeht und andererseits aber die Frage, wie kriegen wir Konjunkturimpulse im kleinen Maßstab, natürlich nur im Bundesland Bremen, auch noch gewuppt.
Dieser Bremen-Fonds war jetzt so nach meiner Wahrnehmung das, was am meisten diskutiert worden ist jetzt, ne, in der politischen Debatte, auch in den Medien natürlich in Bremen. Das ist ein 1,2 Milliarden schwer, dieser Bremen-Fonds, eben überwiegend kreditfinanziert, womit eben der Senat und eben die schlimmsten Folgen der Corona-Krise mildern möchte. Die Opposition findet das nicht gut, das ist wenig überraschend, aber sie hat eben daran kritisiert, dass man mit diesem Bremen-Fonds nicht nur Corona-Schäden quasi behandelt, sondern dass ihr dadurch auch, also die grün-rote Koalition, politische Ziele so durch die Hintertür umsetzt, für die eigentlich gar kein Geld da wäre. Was antwortest du auf diese Kritik?
Dass man mit Geld, was die Konjunktur ankurbeln soll, sinnvolle Projekte und auch langfristig nachhaltige Sachen finanziert, da kann auch die Opposition nichts dagegen haben, weil zu Ende gedacht hieße das ja, die CDU möchte, dass wir sinnlose Dinge finanzieren, nur um die Konjunktur anzukurbeln. Wir wollen aber nicht, dass Löcher gegraben werden und wieder zugeschüttet, sondern wir wollen, dass das, was der lokalen Bauwirtschaft beispielsweise hilft, tatsächlich auch eine nachhaltige Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur ist. Und das bekämpft einerseits die Corona-Folgen und natürlich sind das politisch sinnvolle Vorhaben. Das halte ich nicht für verwerflich, sondern für sehr, sehr sinnvoll.
Du hast schon gesagt, ne, während ihr eigentlich schon am Haushalt beraten habt und das diskutiert habt, kam dann eben der Ausbruch der Corona-Pandemie natürlich auch in Bremen und hatte ja das nochmal die Karten neu gemischt. Das fand ich interessant. Ich habe den Buten- und Binnen-Beitrag über die Haushaltsberatung jetzt gesehen. Da sieht man ja auch, ne, wie das euch unmittelbar auch betroffen hat. Ihr habt nicht in der Bürgerschaft getagt, sondern in Halle 7 auf der Bürgerweide mit ordentlich Abstand zueinander. Wie arbeitet sich's denn gerade so in der Bürgerschaft unter diesen Bedingungen? Kann man da normal arbeiten?
Es ist schon komisch, nicht wie gewohnt, auch auf Menschen zuzugehen. Ich gestehe, ich bin ein sehr analoger Mensch. Das heißt, ich mag das im direkten Gespräch, mit Augenkontakt. Das liegt mir einfach näher. Das mag ich lieber auch als Videokonferenzen. Und wenn man in der Bürgerschaft dann in so einer großen Halle mit so viel Abstand sitzt, dann ist auch das Miteinander auch in den Plenardebatten natürlich ganz anders. Also man kann zwar Zwischenrufe machen, die kommen aber von ganz hinten vielleicht gar nicht ganz vorne an. Und die Diskussion ist schon anders. Aber es ist mir immer noch lieber, wir sitzen in großen Hallen trotzdem physisch am selben Ort, als wir machen die ganzen Angelegenheiten über Video. Das fände ich nicht so gut.
Kann ich verstehen. Vielen Dank für deine Einschätzung zum aktuellen Bremer Landeshaushalt und ja, den Schwerpunkten, die du auch siehst aus sozialdemokratischer Perspektive. Sprechen wir im zweiten Teil unseres Gesprächs ein bisschen über dich, über dein politisches Engagement in Bremen. Das gehört ja auch immer zu Friedrichs Flaschenpost, dass wir den Menschen, mit denen wir sprechen, ein bisschen kennenlernen wollen. Nicht nur einfach eine Funktion haben wir ja eingeladen, sondern einen Menschen aus Fleisch und Blut. Und zu Beginn spielen wir unser Spiel Friedrich fragt. Das bedeutet, ich stelle dir 10 Entweder-Oder-Fragen und du antwortest ganz spontan, okay?
Ja, ich werde es versuchen, so schnell wie möglich. Allerdings beim Doppelkopf sagen meine Mädels auch immer, ist klar, wenn Sascha dran ist, dann dauert es immer mindestens 1,5 Minuten, bis sie sich entschieden hat. Aber ich werde versuchen, so spontan wie möglich zu sein.
Alles gut. Dann haben wir die erste Frage, Skat oder Doppelkopf, haben wir schon entschieden. Im Urlaub, fährst du lieber ans Meer oder in die Berge?
Ans Meer, definitiv.
Wenn du freie Zeit hast, lieber spazieren gehen oder in Ruhe ein Buch lesen?
Spazieren gehen.
Das war schon ein bisschen doppelkopfmäßig. wenn es sein muss, lieber heute lange arbeiten und alles fertig haben oder morgen früher anfangen mit einem frischen Kopf?
Morgen früher anfangen.
Wie legst du in Bremen die Wege meistens zurück? Mit dem Fahrrad oder mit dem ÖPNV?
Mit dem Rad.
Bekommst du Nachrichten vor allem über das Fernsehen oder über Online-Medien mit?
Ich bin ein analoger Mensch, ich gucke Fernsehen.
Was sagen deine Freunde über dich? Bist du unordentlich oder organisiert?
Sie sagen, ich sei organisiert. Ich würde sagen, ich bin eher unordentlich.
Okay, das ist interessant. Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung hier. Schaust du im Fernsehen lieber einen guten Film oder eine spannende Reportage?
Einen guten Film und möglichst auch noch was fürs Herz.
Wen würdest du lieber zum Abendessen treffen? Robert Habeck von den Grünen oder Christian Lindner von der FDP?
Oh, das ist eine fiese Entweder-Oder-Frage. Ich glaube, da würde ich mich dann doch für Robert Habeck entscheiden.
Dann doch, klingt aber nicht so ganz doll begeistert.
Ja, wenn die dritte Option wäre alleine Abendessen, dann würde ich das möglicherweise in Erwägung ziehen.
Okay, war aber nicht auf meinem Zettel. 9. Frage, lieber ehrlich sein oder erfolgreich sein?
Ich finde, zum erfolgreich sein muss man ehrlich sein.
gute Antwort. Was ist in der Politik wichtiger, das bessere Argument oder der richtige Zeitpunkt?
Das bessere Argument.
Vielen Dank für dieses Schnellkennenlernen und ich würde sagen, das war ziemlich flott hier, von daher da haben schon andere viel längere Bedenkzeiten gehabt bei unserem Podcast. Du bist in Hessen aufgewachsen, bist dann zum Jurastudium nach Bremen gekommen. Warum hast du dich für Bremen als Studienort entschieden?
Nach meiner Politisierung
bei der Schülerzeitung?
Bei der Schülerzeitung und dem ursprünglich noch von Holger Börner Roth regierten Hessen Ich war auch bei den Falken, wollte ich gerne Jura studieren und habe gesagt, wenn ich irgendwo Jura studiere, dann soll das irgendwo sein, wo ordentlich Gesellschaftskritik geübt wird. Und nachdem meine Oberstufe schon als rote Kaderschmiede verschrien war, habe ich gesagt, dann gehe ich an die Bremer Uni zu den Rechtswissenschaften. Das entspricht dem ein bisschen.
Okay. Auf der Seite der Universität Bremen bist du kurz porträtiert als eine der ehemaligen Studentinnen und Studenten und wirst damit zitiert, dass die Möglichkeit zum feministischen Engagement an der Uni Bremen ein Grund für deine Studienortwahl war. Du hast schon angedeutet, auch schon bei Schülerzeitungszeiten war eben das Engagement für Frauenrechte durchaus ein Thema. Wie hast du denn sagen, als Studentin und dann später auch dich speziell feministisch engagiert?
Ich bin nach Bremen gekommen, habe angefangen, Jura zu studieren und da gehörte es dazu, dass es studentische Tutorien gab und eben auch explizit für Studentinnen von Studentinnen aus älteren Semestern die sogenannten Frauen- oder feministischen Tutorien, wo wir diskutiert haben, wie sich Recht unterschiedlich auf unterschiedliche Lebenswirklichkeiten auswirkt und dementsprechend eben Männer und Frauen auch unterschiedlich betrifft, gewollt oder ungewollt, aber immer natürlich auf der Folie des Patriarchats. Und das waren so Diskussionen, die mich inhaltlich geprägt haben. Also zu sagen, wie im Familienrecht, was macht das eigentlich, wenn man Unterhaltsanspruch gegen den Ehemann hat? Ist man dann eher abhängig oder ist das nicht eine sinnvolle Angelegenheit? Auch bei einer Arbeitsteilung in der Beziehung solche Sachen zu diskutieren, das hat mich schon sensibilisiert, auch für die unterschiedlichen Auswirkungen auf Männer und Frauen.
Ist ein roter Faden geblieben, das Engagement für Frauenrechte und Gleichberechtigung der Geschlechter?
Ja, das ist, da gucke ich schon immer auch drauf, wenn wir Entscheidungen treffen, wie wirkt sich das eigentlich aus und wo muss man möglicherweise nochmal genauer hingucken. Also zum Beispiel, dass wenn wir Arbeitsmarktmittel erhöhen, dass dann auch ganz wichtig ist zu sagen, Alleinerziehende haben es besonders schwer, neue Jobs zu finden und ihre Existenz zu sichern. Und das sind eben weit überwiegend Frauen, weil es nach wie vor weit überwiegend Frauen sind, die dann doch für die Kinder verantwortlich sind. So was.
Danke für das Beispiel. Das glaube ich gut, dann kann man sich was drunter vorstellen, was es dann auch heißt, ne? Die feministische Perspektive in der praktischen Politik dann auch einzubringen. Du bist dann nach deinem Jurastudium Richterin geworden, in Bremen geblieben, hast unter anderem als Jugendrichterin in Bremen gearbeitet. Das stelle ich mir, habe ich mir immer schon relativ schwierig vorgestellt, als Jugendrichterin dann über Straftaten zu verhandeln und eine Entscheidung treffen zu müssen, die das weitere Leben eines eben noch jungen Menschen ja vermutlich sehr stark prägen wird. Was macht für dich ein gerechtes Urteil im Jugendgericht aus?
Das Schöne am Jugendstrafrecht ist, also insbesondere am Amtsgericht, dass ich oft auf Täter und seltener auch auf Täterinnen getroffen bin, die gesagt haben, ja, das stimmt, das habe ich gemacht. Und da habe ich das, also die drücken sich ja dann oft auch durchaus direkt aus, da habe ich Scheiß gebaut. Ja. Mal mehr, mal weniger stolz drauf, aber von daher war in den allermeisten Fällen klar, was passiert ist. Und es ging nur noch darum, was hilft diesem jungen Menschen jetzt, sowas nicht wieder zu tun. Manchmal sind das Maßnahmen, die tatsächlich unterstützend sind, also vom Anti-Aggressionskurs hin zu Bewerbungstraining oder auch eine Auseinandersetzung mit dem, was passiert ist, mit dem Geschädigten, also dem Opfer. Das kann schon helfen und bei manchen muss man auch klare Kante zeigen und sagen, nee, das geht überhaupt gar nicht, was du da gemacht hast und dafür gehst du dann auch mal ein Wochenende in Arrest, um zu sehen, das hat auch für dich selber harte Konsequenzen. Mhm. Und die Bandbreite im Jugendstrafrecht ist einfach relativ groß. Und ich habe als Jugendrichterin auch noch Unterstützung durch die Jugendhilfe im Strafverfahren, das heißt Sozialpädagoginnen und Pädagogen, die eben auch den Jugendlichen ein bisschen besser kennen und einschätzen können und auch eine Maßnahme vorschlagen. Von daher ist es gar nicht so schwierig.
Aber auch interessant zu hören, dass sich da viele zusammenwirken, ne? Und dass du hast ja auch jetzt relativ stark vom Täter oder von der Täterin ausgedacht, ne? Was wie kann man dieser Person das Urteil so fällen, dass es für den eine Lernwirkung hatte, aber sozusagen das Opfer auch eine Rolle spielt, hast du jetzt gesagt, ne, mit diesen möglicherweise Kontaktaufnahme zwischen Täter und Opfer, dass das dann auch eine Dimension ist. Lustig fand ich dann, oder was heißt lustig, aber folgerichtig, dass du jetzt heute auch dann Vorsitzender im Rechtsausschuss der Bremischen Bürgerschaft bist. Das hat sich dann also auch so bewährt mit der Juristerei. Ich habe dann gelesen, du bist 2005 in die SPD eingetreten. Wie gesagt, früher schon politisiert, du hast es gesagt, auch mal bei den Falken gewesen, also einem sozialistischen Jugendverband, und wurdest dann 2016 Landesvorsitzende in Bremen. Also 11 Jahre sind in der Politik gar nicht so eine lange Zeit, und diese Zahlen widersprechen eigentlich so einem gängigen Klischee über Parteien, was man immer wieder hört, dass man in so einer Partei ganz viele Jahre mitarbeiten muss, so ganz langsam Stufe für Stufe nimmt. Wie war denn so dein Weg von dem Neumitglied zur Landesvorsitzenden?
Also eine Frage, wie kann ich durch parteipolitisches Engagement tatsächlich was bewirken, ist in der Tat nicht unbedingt sowas wie eine Beamtinnenlaufbahn. Also da arbeitet man sich von Amt zu Amt hoch. Aber natürlich ist es trotzdem nötig, von Anfang an auch Engagement zu zeigen und zu sagen, ich übernehme Verantwortung. Und Verantwortung heißt eben auch tatsächlich Arbeit. Also ich bin stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende gewesen und dann auch Ortsvereinsvorsitzende. Und ich glaube,
das ist so die kleinste Einheit, für die SPD nicht so gut kennen.
Ah, okay, genau. Also vor Ort, im Prinzip im Stadtteil aktiv. Und das spielt schon eine Rolle, dass die Leute merken, die engagiert sich, weil sie in der Sache was bewegen will. Und auch auf einer Ebene, wo es nicht um Karriere oder irgendwie sowas geht. Und das Zweite, was notwendig ist, ist, dass man, und ich glaube, das auch für mich in Anspruch nehmen zu können, zu inhaltlichen Positionen eine klare Haltung einzunehmen, auch wenn das nicht immer für alle schön ist. Auch wenn man da mal einen Konflikt hat und den auch durchzustehen. Und das damit dann eben auch deutlich zu werden. Auch mal Positionen nach außen zu tragen, immer argumentativ vertreten können natürlich. Aber dass da auch ein bisschen eine Haltung und ein roter Faden erkennbar ist.
Hast du ein Beispiel, was war mal so ein Punkt, wo du eine politische Frage, wo du eine klare Haltung hattest und vielleicht auch nicht jeder in der SPD Bremen das toll fand?
Ja, zum Beispiel die Frage, dass man auch mal klare Kante zeigen muss. Wenn ich jetzt das Beispiel aus dem Jugendstrafrecht nehme, zu sagen, manchmal ist sowas wie eine Strafe oder eine einschneidende Sanktion auch notwendig. Das ist eine Angelegenheit, da macht man sich nicht immer und auch nicht immer bei allen Jusos Freunde. Aber das ist dann eben auch notwendig, sowas mal zu vertreten. Und auf der anderen Seite aber auch klar denjenigen, die sagen, Strafe muss sein, zu sagen, nein, manchmal muss das auch nicht sein, wenn man die Leute anders auf den Pfad der Tugend zurückkommt.
Wir sind schon im Gespräch bei der SPD angekommen, und ich hatte es ganz am Anfang gesagt, wir wollen ja auch ein bisschen darüber sprechen, wie die Bremer SPD jetzt durch die letzten Corona-Monate gekommen ist. Kontaktsperre im Interesse des Infektionsschutzes hat natürlich auch das normale Parteileben zum Erliegen gebracht, war eine einschneidende Veränderung in dem, was man sich eigentlich als Bremer SPD auch vorgenommen hatte. Wie hat denn die Bremer SPD jetzt in den letzten Wochen und Monaten überhaupt politisch gearbeitet?
Ja, es ist tatsächlich so gewesen. Ich habe es gesagt, ich bin ein sehr analoger Mensch, und es gibt natürlich auch viele Mitglieder, die sagen, wir wollen uns gerne treffen, wenn wir Sachen diskutieren, und auch mit den Verbänden, Vereinen vor Ort hingehen und sich Sachen angucken und im Austausch sein. Und da war erstmal auch eine große Unsicherheit. Wie funktioniert das? Können wir das machen? Und da ist tatsächlich, glaube ich, auch eine Zeit lang wenig passiert, bis dann eben auch andere Möglichkeiten natürlich auch wieder mehr im Fokus waren. Also, dass man natürlich auch mal anrufen kann und bei den Kitas im Stadtteil fragen, wie kriegt denn ihr das hin? Wie erreicht ihr eigentlich die Kinder in den Familien, bei denen es vielleicht notwendig ist, dass sie ab und an mal aus den Familien rauskommen? Da einfach ins Gespräch zu gehen, übers Telefon und natürlich auch untereinander, unter den Mitgliedern der SPD telefonieren. Dann haben wir ja die Möglichkeit der Videokonferenzen, für uns mehr oder weniger neu entdeckt. Das waren Formate, die wir ausprobiert haben und die durchaus auch Anklang gefunden haben. Weil zum Beispiel mit den Videokonferenzen. Einerseits sieht man sich nicht persönlich und es gibt mit Sicherheit noch mehr Leute wie ich, die da erst eher skeptisch waren. Auf der anderen Seite muss man nicht aus dem Haus und sich nicht auf einen langen, beschwerlichen und in Bremen häufiger auch mal regenfeuchten Weg machen, sondern kann direkt im Gespräch sein und sich beteiligen, auch wenn man vielleicht nicht so viel Zeit hat oder aber die Kinder zu Hause sind und man niemanden hat, der aufpasst. Ja. Das hat durchaus die Parteiarbeit auch bereichert.
Okay, bleiben wir da ganz kurz dabei. Also was wären so Punkte, wo du sagst, Mensch, eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen, kann man auch, wenn Corona irgendwann mal hoffentlich vorbei ist, beibehalten?
Ja, zum Beispiel die Möglichkeit, neben den Treffen in echt auch weiter sowas anzubieten, wie Treffen per Videokonferenz. Ja. Das fand ich nicht schlecht.
Ist ja auch natürlich so für die Überwindung der Entfernung zwischen Bremen und Bremerhaven nicht ganz uninteressant. Ne? Das sind ja doch ein paar Kilometer. Ich bin immer wieder überrascht, wie lange sich das doch zieht, wenn man da vom einen Teil Bremens, also des Landes Bremens, in den anderen will.
Ja, wobei mein Eindruck ist, dass oft für die, die in der Stadtgemeinde Bremen wohnen, der Weg nach Bremerhaven weiter erscheint als umgekehrt, weil häufiger doch auch von den Bremerhavenern verlangt wird, kommt doch nach Bremen. Umgedrehte Weg lohnt sich für StadtbremerInnen durchaus. Also ich bin ganz gerne in Bremerhaven.
Absolut. Und ich meine, nicht zuletzt der unschlagbare Vorteil, es liegt am Wasser einfach. Ne? Das ist natürlich schon das ist nochmal was anderes als die auch schöne Weser. Du hast gesagt, ihr habt dann natürlich auch versucht, Kontakt aufzunehmen, zum Beispiel mit Kitas reinzuhorchen, auch als Parteimitglieder, als engagierte Bürgerinnen und Bürger. Die sind dann aber offen und haben auch mit euch über alles Mögliche geredet. Also die SPD ist da schon so eine Anlaufposition, wo Leute auch ihre aktuellen Alltagssorgen und Nöte mal abladen.
Meine Erfahrung ist, dass Menschen und Verbände, Vereine, Institutionen das immer gut finden, wenn man fragt, was ist denn eigentlich bei euch los und worum sollen wir uns mal kümmern? Mhm. Weil das ist das, wo wir als SPD stark waren, nach wie vor auch stark sind, aber auch wieder stärker werden müssen, zu sagen, wir sind Ansprechpartner und wollen das gerne vermitteln. Und mein Eindruck ist, dass das tatsächlich ganz gut ankommt.
Ja, das, wenn man so ein bisschen deine Interviews sieht, merkt man, dass das dir ein wichtiges Thema ist. Ne? Also dieses, du sagst immer wieder, die SPD müsse Kümmererpartei sein, sich um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, die erstmal überhaupt zuhören, die kennenlernen und dann aber natürlich auch politisch umsetzen. Wie habt ihr das umgesetzt, diesen Anspruch, Kümmererpartei zu sein? Also schon durch diese Nachfragen dann telefonischer Natur oder gab es noch andere Initiativen jetzt der Bremer SPD während Corona?
Also es ist natürlich schwieriger, wenn diejenigen von uns, die in Verbänden, Vereinen, also im Sport oder auch im Kleingartenverein Mitglied sind, nicht mehr vor Ort sich treffen können und sich da austauschen. Aber ich glaube, die Kontakte, die so geschmiedet wurden und bestehen, die sind dann eben auch fernmündlich oder zum Teil eben auch schriftlich per E-Mail oder ganz klassisch auf Papier aufgeschrieben. Sowas hält dann auch und sowas trägt auch. Und es ist ja dann doch so, man ist unterwegs, was weiß ich, bei uns auf dem Wochenmarkt in Findorf, da sind dann die Genossinnen und Genossen aus Findorf, treffen Menschen und werden dann auch wahrgenommen und angesprochen und sagen, sag mal, kümmert euch doch mal hier und da drum. Das funktioniert dann eben sogar doch auch in echt.
Ja. Gab es denn jetzt in der Bremer SPD auch inhaltliche Debatten? Hat Corona auch nochmal vielleicht ein Thema neu auf die Tagesordnung gesetzt, worum ihr euch jetzt in Zukunft stärker kümmern wollt?
Corona hat ja an vielen Stellen oder die Krise, die Folgen tatsächlich wie ein Brennglas gewirkt. Also die Frage, wie schaffen wir es, Beschäftigung nachhaltig zu sichern und wie nimmt man Wirtschaftsunternehmen einerseits in die Pflicht da auch, dass nicht das passiert, was ja auch zumindest diskutiert wird, dass bestimmte Unternehmen die Corona-Krise auch zum Anlass nehmen, längerfristig geplante Umstrukturierungen vorzunehmen, sondern dass tatsächlich auch da eine Verantwortung wahrgenommen wird, dass man das einerseits in Anspruch nimmt und andererseits aber auch guckt, was muss die öffentliche Hand, was muss Bremen dafür auch anbieten und leisten. Also die Frage, wie kann man die Stahlwerke so unterstützen, dass sie nachhaltiger und energiesparender Stahl produzieren oder auch bei der Automobilindustrie. Wie kriegen wir das hin, da Arbeitsplätze zu sichern und trotzdem in Richtung einer nachhaltigen Beschäftigungssicherung zu gehen? Solche Diskussionen. Und auf der anderen Seite ein anderes Thema, was mir besonders auch am Herzen gelegen hat, das habe ich gerade schon angedeutet, die Frage, was macht das eigentlich mit Kindern, wenn die Kita zu ist, wenn kein Schulunterricht in der Schule stattfindet, wenn die isoliert sind in ihren Familien und zum Teil eben auch in kleinen Wohnungen ohne Kontaktmöglichkeiten. Wer hat da eigentlich ein Augenmerk drauf? Das ist so ein Thema, das da nochmal sehr, sehr deutlich geworden ist, dass wir uns da zu Recht drum kümmern müssen und auch stärker.
Ja. Danke, also, interessant zu hören, ne, was dann auch das eine ist, ne, dass die Organisation einer Partei wieder zum Leben zu bringen, das andere ist natürlich auch ja, politisch zu reagieren auf die neuen Herausforderungen oder teilweise eben, wie du sagst, auf die alten Herausforderungen, die jetzt durch Corona nochmal sichtbarer geworden sind und die eben nach politischen Antworten verlangen. Noch eine Frage zur Bremer SPD. Das ist ja das Alleinstellungsmerkmal dieses Landesverbandes, dass die SPD in Bremen seit mehr als 70 Jahren regiert. Wie hält man da eigentlich Distanz zwischen Partei und Regierung, jetzt zwischen Landesverband Bremen, den Senatsmitgliedern? Wie sorgst du für die Eigenständigkeit, die Sichtbarkeit auch der Partei gegenüber jetzt den Senatorinnen und Senatoren zum Beispiel?
Ja, also was mir schon wichtig ist und was ich auch als Landesvorsitzende der Partei nicht anders erlebt habe, ist, dass natürlich die Senatsmitglieder auch Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind. Also Andreas Bovenschulte ist Bürgermeister und Präsident des Senats für das Land Bremen, für alle Bremerinnen und Bremer und Bremerhavenerinnen und Bremerhavener, aber ist natürlich auch Sozialdemokrat. Und von daher gehen wir inhaltlich, politisch in dieselbe Richtung. Das gilt für die Fraktion genauso. Aber natürlich kann ich als Partei grundsätzlicher und auch geradliniger unterwegs sein.
Inwiefern geradliniger?
Eben weniger Kompromisse schon mitdenken, sondern sagen, was ist eigentlich unser Fernziel? Also wie kommen wir dazu eine Bildungsgerechtigkeit tatsächlich umzusetzen und dass das ist, was wir am Ende erreichen wollen. Die Schritte dahin, geht dann der Senat, und zwar mit der Rückendeckung der Partei.
Also letztlich die Partei auch in der Vordenkerrolle, siehst du da?
Ja, doch, so kann man das sagen.
Wenn ich jetzt schon mal eine von den 16 SPD-Landesvorsitzenden und Landesvorsitzenden hier im Podcast habe, kann ich mir die Frage natürlich nicht verkneifen, die ja viele Menschen umtreibt, nämlich einmal auch auf die Gesamtpartei, die Bundes-SPD, zu gucken. Wir alle wissen, der Bundes-SPD geht es zumindest in Umfragen schon seit längerer Zeit nicht so gut, ist da doch deutlich hinter der CDU zum Beispiel. Was denkst du, kann die SPD jetzt auch außerhalb Bremens machen, um wieder mehr Zustimmung zu erfahren, um wieder stärker zu werden?
Die inhaltlichen Entscheidungen, auch gerade jetzt im Hinblick darauf, wie gehen wir mit so einer Krise wie Corona um, da hat die Sozialdemokratie ja auch einen erheblichen Anteil dran. Also das Konjunkturpaket mit Olaf Scholzens Wumms, da ist ganz, ganz viel sozialdemokratische Idee und Praxis drin. Das zu kommunizieren und deutlich zu machen, dass das ist, wofür die SPD steht, wofür die Sozialdemokratie steht, ist naturgemäß nicht so ganz einfach, zumal man ja auch nicht alleine regiert. Aber das ist, glaube ich, notwendig, das auch immer wieder und mit Stolz deutlich zu machen. Und das Misstrauen, meint ihr das eigentlich ernst, das zu verstreuen, das ist ein ordentliches Stück Arbeit. Mhm.
Vielen Dank für dieses Gespräch. Sascha Caroline Aulep, Richterin, Abgeordnete in der Bremischen Bürgerschaft und Vorsitzende der SPD Bremen. Die letzte Frage, die ich an dich stelle, ist wieder die gleiche Frage, die wir an alle unsere Gäste von Friedrichs Flaschenpost am Ende stellen, lautet, was du in eine Flaschenpost an die Zukunft schreibst. Und es würde mich nicht überraschen, wenn du speziell an die Zukunft der Menschen in Bremen dabei denkst.
Ich würde mir wünschen, dass es tatsächlich irgendwann nicht mehr so wichtig ist, welchen Nachnamen man hat oder in welchem Stadtteil man wohnt dafür, wie man eingeschätzt wird, zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch, sondern dass tatsächlich alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Chancen haben.
Danke, das war mal eine sehr konkrete Flaschenpost. Da haben wir ja sehr eine große Bandbreite bei unseren Gästen bekommen, aber der Traum einer, einer Gesellschaft mit Chancengleichheit, das nehmen wir gerne mit in die Reihe unserer Flaschenpost an die Zukunft. Danke noch einmal dir, liebe Sascha, und danke euch allen fürs Einschalten, fürs Zuhören. Wie immer gilt, schreibt uns gern, was ihr von dieser Folge haltet oder von diesem Podcast insgesamt. Und schreibt uns auch gern, wenn es ein Thema gibt, was euch besonders interessiert und das wir hier mal bei Friedrichs Flaschenpost diskutieren sollten. Das war's für heute. Am Mikrofon sagen Tschüss.
Ja, vielen Dank für die Einladung und Tschüss aus Bremen.
Und Tschüss auch für die Friedrich-Ebert-Stiftung, sagt Dietmar Moldhagen. Habt noch einen schönen Sommer in Bremen, in Hamburg oder in Schleswig-Holstein oder an einem hoffentlich entspannten Urlaubsabend. Bleibt politisch interessiert und schaltet gerne wieder ein.
Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.